NDR Info. Themen des Tages.
Die Themen des Tages an diesem Sonntag in Schlagzeilen. Neuwahlen. Der Terminfrage treibt Blüten mittlerweile. EKD-Synode, Debatten um Missbrauch und Migration. Ein Interview gleich mit der designierten EKD-Rassvorsitzenden, mit Kirsten Fehrs. Linkspartei, die Bundesliste steht, und Felssturz, ein ganzes Dorf in den Schweizer Alpen muss evakuiert werden. Am Schluss der Sendung wie immer ausführlich der Sport mit erster und zweiter Fußball-Bundesliga und mit Handball. Im Studio Gerd Wolf. Ihnen einen schönen guten Abend. Die Debatte um den Neuwahltermin in Deutschland, damit verbunden die Frage, wann der Kanzler die Vertrauensfrage stellt im Parlament, drehte auch heute heiß in Berlin. Nächster Mittwoch wäre ein guter Termin dafür, findet Oppositionschef Merz von der CDU. Kanzler Scholz plant ja noch mit dem 15. Januar, will aber kungeln, schnellere Vertrauensfrage gegen Zustimmung bei verschiedenen Gesetzesvorhaben. Martin Polanski, die Frage an unseren Berliner Korrespondenten war, diese Debatte treibt ja interessante Blüten mittlerweile. Debattieren wir wirklich ernsthaft, ob es in diesem Land ausreichend Papier gibt für Wahlzettel an einem früheren Wahltermin?
Darüber diskutiert zumindest die Bundeswahlleiterin Ruth Brandt. Sie hat ja die Sorge geäußert, dass nicht genug Papier da sein könnte. Interessanterweise hat sich jetzt der Verband der Papierindustrie zu Wort gemeldet und gesagt, nee, also bei rechtzeitiger Bestellung könnte auch eine vorzeitige Neuwahl, eine vorgezogene Neuwahl mit genug Papier beliefert werden. Also das klang nicht so ganz schlüssig. Man fragt sich schon in der Tat, welche Papierblüten treibt das jetzt inzwischen die Diskussion.
Kann man das ernsthaft einschätzen? Ich sag mal, wie viel Parteipolitik oder parteigesteuerte Politik in diesen Aussagen einer beamteten Bundeswahlleiterin steckt? Oder eher sozusagen als Gegenidee, wie viel Bürokratie und Bürokratismus aus diesem Land kommt?
Also ich wage mir jetzt nicht zu unterstellen, dass die Bundeswahlleiterin da irgendwie Politik macht. Sie ist halt eine Beamtin. Und es klingt halt sehr nach Beamtentum. Wenn man jetzt an diesem Wochenende versucht hat, zum Beispiel mal die Pressestelle der Bundeswahlleitung, die ist ja beim Statistischen Bundesamt angesiedelt, anzurufen, da erfährt man dann, dass es Servicezeiten während der Woche gibt, dann kann man dann noch ein Formular ausfüllen. Da wird dann aber gesagt, ja, das wird dann beantwortet bei der nächsten Servicezeit. Ist schon recht ungewöhnlich für eine sehr große Bundesbehörde, dass es da offenbar keinen Wochenenddienst gibt zum Beispiel. Interessant ist ja, in Corona-Zeiten war vieles möglich innerhalb kürzester Zeit, dass jetzt innerhalb von 2 bis 3 Monaten es nicht möglich sein soll, eine Bundestagswahl zu organisieren. Das ja wirft schon Fragen auf.
Wie würden wir die beantworten? Ernst nehmen oder würden wir am Ende lieber sagen, ach, das vergeht dann in den nächsten Stunden?
Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass die Leute sich auch die Frage stellen, was ist denn da los? Also ich meine, wenn ernsthaft ins Feld geführt wird, wir haben kein Papier für eine Bundestagswahl, dann muss ja der Eindruck entstehen, wenn man zusätzlich noch vielleicht an einem Zug sitzt, der gerade 2 Stunden Verspätung hat, dass in diesem Land gar nichts mehr funktioniert. Also und das ist ja, finde ich, die größte Gefahr. Wenn eine Bundeswahlleiterin sagt, also unsere Behörden, die könnten überfordert sein, wenn im Februar gewählt werden muss, in einer Zeit, wo in anderen Ländern radikale Kräfte gerne Gerüchte verbreiten, dass den Wahlbehörden sowieso nicht zu trauen ist. Also ich weiß nicht so ganz, ob die begriffen hat, was sie da auch anrichtet, im Zweifelsfall mit Sicherheit ungewollt, das will ich nicht unterstellen, aber letztendlich ist es ja eine Steilvorlage für diejenigen, die sowieso sagen, also die Demokratie, die kriegt eh nichts auf die Reihe.
Schauen wir doch mal ernsthaft auf die Diskussion um den Wahltermin. Das Scholz-Lager sagt, ja, wir können über den 15. Januar reden für die Vertrauensfrage. Aber wichtig ist, dass wir verschiedene Gesetzesvorhaben vorher mit der Opposition, mit der CDU auf den Weg bringen können. Aus Ihrer Sicht, welche Gesetzesvorhaben kann Scholz womöglich noch realisieren mit der Union?
Also es gibt ja einige Gesetze, wo die Union eigentlich vom Herzen her zustimmen müsste. Nebenbei auch die FDP, wenn es zum Beispiel um die kalte Progression geht. Da soll es ja so sein, dass die Steuersätze so angepasst werden, dass die Beschäftigten nicht zu sehr leiden finanziell unter den Folgen der Inflation. Das ist ein Herzensprojekt der FDP. Da kann auch die Union sehr gut mitgehen. Gibt andere Fragen, Verlängerung des Deutschland-Tickets. Da geht es um die Ausfinanzierung für das kommende Jahr. Auch da, denke ich, müsste es eigentlich eine Mehrheit geben. Die Union sagt aber sehr klar, also wir können über bestimmte Gesetzesvorhaben reden. Ich glaube auch, wenn man das Thema jetzt hätte, weitere Hilfen für die Ukraine oder zusätzliche Hilfen für die Ukraine, gäbe es bestimmt eine Mehrheit im Bundestag. Aber die Union betont, also die Schrittfolge muss sein, erst Vertrauensfrage, dann die Gesetze. Und die SPD sagt nach wie vor, erst die Gesetze, dann die Vertrauensfrage. Und das ist ein Pokern, das jetzt läuft. Ich glaube, die SPD, der Kanzler ist da sehr unter Druck, obwohl er letztendlich rein rechtlich derjenige ist, der entscheidet, wann er die Vertrauensfrage stellt. Aber das ist ja nun nicht nur eine rechtliche Frage, sondern eben auch eine politische. Und die Frage ist, wie kann man den Leuten verkaufen, dass wir im Zweifelsfall erst Ende März wählen, um dann im Sommer vielleicht eine Bundesregierung zu haben oder im Frühsommer, die dann erst wieder in der Lage ist, tatsächlich Politik zu machen.
Nein, nun geht es diesem Land ja wirtschaftlich nicht gut. Also dringende Maßnahmen könnten möglicherweise schnell etwas bewirken. Aber alles, was zusätzlich Geld kostet, Konjunkturpakete für eine schwache Wirtschaft zum Beispiel, das ist ja am Ende des Tages haushaltsrelevant. Also das gibt keine Mehrheit für einen Haushalt ohne eine Neuwahl. Warum diskutieren wir nicht längst den frühestmöglichen Termin angesichts von Handlungsdruck?
Naja, ich glaube, da ist schon Parteitaktik natürlich im Spiel. Also beim Blick auf die Umfragen kann man natürlich sagen, die Union will schnelle Neuwahlen, weil sie nun mal deutlich in Führung liegt, rund 10% über dem Wahlergebnis 2021. Umgekehrt kann man sagen, SPD und Grüne, die können wahrscheinlich noch ganz gut ein bisschen Zeit gebrauchen. Ich kann mir ehrlich gesagt auch vorstellen, das Kalkül von Olaf Scholz ist, dass er vielleicht ein bisschen heller strahlt, wenn erstmal Donald Trump im Amt ist, im Januar in den USA, dass dann vielleicht manche Leute überlegen, ja doch, ist vielleicht doch ein ganz guter Bundeskanzler. Also das mag alles Kalkül sein, auch bei den Grünen ist es, glaube ich, in der Rechnung mit drin. Aber ich kann mir schon vorstellen, auch wenn man sich da die letzten Umfragen anschaut, dass doch relativ viele Leute sagen, wir brauchen relativ bald eine handlungsfähige Regierung, eine Regierung. Und der Haushalt ist natürlich ein zentrales Element und der wird nicht verabschiedet werden für 2025, jetzt noch vor der nächsten Bundestagswahl. Und ohne Geld, ohne einen Haushalt für 2025 kann man eben keine großen neuen Projekte starten.
Einschätzungen von Martin Polanski in Berlin. Wir bleiben innenpolitisch. Der Wahlkampf, der nun kommt, ist einer, bei dem es für einige ums politische Überleben geht. Die Linkspartei hat bei den dann vorgezogenen Neuwahlen wohl nur noch diese Chance. Im aktuellen Deutschland-Trend erscheint die Linke nur noch unter andere. Trotzdem hat die Partei heute den Optimismus gemacht, hat ihre beiden Spitzenkandidaten präsentiert. Partei-Co-Chef Jan van Aken und Bundestagsgruppen-Co-Chefin Heidi Reicheneck sollen die Partei wieder wählbar machen und die Linke wieder zurück in den Bundestag führen als Fraktion. Jan-Frederik Willems berichtet aus Berlin.
Sonntag, 11 Uhr. Keine ganz übliche Zeit für eine Pressekonferenz in der linken Parteizentrale in Berlin-Mitte. Aber die Zeit drängt. Das weiß auch die Partei-Co-Chefin Ines Schwertner.
Schwierige Zeiten bedingen ja immer schwierige Maßnahmen. Insofern mussten wir wie alle anderen Parteien jetzt schneller agieren, als wir dachten. Aber wir sind sehr gut vorbereitet, das kann ich Ihnen schon mal sagen.
Und damit verschwindet Schwertner auch wieder im Hintergrund. Im Zentrum stehen nun die beiden, die die Partei wieder in den Bundestag führen sollen. Heidi Reicheneck und Jan van Aken. Van Aken wurde vor 3 Wochen gemeinsam mit Ines Schwertner zum Vorstandsduo der Partei gewählt. Ihnen wird der Erfolg zugeschrieben, die zerstrittene Partei für den Moment zumindest geeint zu haben. Im Vorfeld des letzten Parteitags hatten er und Schwertner zahlreiche Gespräche mit den verschiedenen Bewegungen innerhalb der Linken geführt, um zu gemeinsamen Positionen zu kommen. Worauf sich die Wähler jetzt einstellen können, kündigt Van Aken auf der Pressekonferenz in der Parteizentrale an.
Es wird in diesem Wahlkampf um eines gehen. Wir hier unten gegen die da oben.
Kernanliegen der Partei sind unter anderem ein bundesweiter Mietendeckel, ein Mindestlohn von 15 Euro und mehr Investitionen in Bildung. Das Geld dafür soll durch geringere Ausgaben fürs Militär zusammenkommen. Ein Thema, das vor allem Van Aken umtreibt, der für die UN als Biowaffeninspekteur gearbeitet hat. Seine Co-Spitzenkandidatin Heidi Reicheneck hingegen kommt aus der Jugend- und Sozialarbeit und setzt deshalb auch dort ihre Schwerpunkte.
Ich habe lange im sozialen Bereich gearbeitet, deswegen habe ich da natürlich nochmal einen anderen Einblick und Jan van Aken hat natürlich nochmal einen ganz tiefen Einblick in den Bereich Außen- und Sicherheitspolitik und Abrüstung.
Und in der Frage, ob lieber früher oder später gewählt werden soll, ist das Duo für einen späteren Termin.
Ich glaube, die Leute wollen Weihnachten keinen Wahlkampf,
sagt van Aken. Und Reicheneck äußert Bedenken, ob eine frühere Neuwahl organisatorisch überhaupt möglich sei.
So eine Neuwahl ist ja nicht einfach mit einem Fingerschnippen organisiert, sondern da gibt es verschiedene Fristen, auch für die Briefwahl, für die Listenaufstellung. Und auch die Bundeswahlleiterin hat ja zu Recht davor gewarnt, jetzt plötzlich nächste Woche die Vertrauensfrage zu stellen.
Mehr Zeit braucht aber vor allem die Linke selbst. In den aktuellen Umfragen liegt sie unter der 5%-Hürde. Ob die Partei das von Van Aken ausgegebene Ziel von 7% erreicht, erscheint fraglich. Deshalb wollen die Wahlkämpfer im Notfall mindestens 3 Direktmandate gewinnen, um so wieder über eine Sonderregel in den Bundestag einzuziehen, wie schon 2021 bei der vergangenen Bundestagswahl.
Sie hören die Themen des Tages auf NDR Info. In Würzburg sitzt die EKD-Synode zusammen, also das Parlament der evangelischen Kirche. keine ganz einfachen Tage bis zum Mittwoch. Die Synode soll kirchliche Positionen in der Migrationsfrage neu definieren. Sie wird sich mit der jüngsten Missbrauchsstudie auseinandersetzen und eine neue EKD-Ratsvorsitzende wählen. Wir sprechen gleich mit Kirsten Fehrs, der Hamburger Bischöfin, die das Amt kommissarisch ausübt und nun wohl auch offiziell gewählt werden wird. Fehrs hat die Synode heute mit ihrem Bericht eröffnet. Zugehört hat Barbara Schneider.
Der Wind, so beschreibt es die amtierende Ratsvorsitzende der EKD, Kirsten Fehrs, bläst uns kalt ins Gesicht. Das Aus der Ampelkoalition sei eine Zäsur mit nicht absehbaren Folgen für Deutschland. Umso dringlicher klingt die amtierende Ratsvorsitzende in ihrem Bericht an die Synode.
Und so hoffe ich, dass unsere Republik politisch wieder Tritt fasst. Auch um es besser zu machen. Demokratie lebt von stabilen Institutionen, wie den Kirchen. Aber sie lebt auch von Vertrauen und von der Hoffnung, dass im zivilen Streit die beste Lösung gefunden werden kann.
Die Debatte um Migration und Flüchtlinge treibt die evangelische Kirche um. Die Hamburger Bischöfin verweist auf das Grundrecht auf Asyl. Sie sei besorgt, dass das Kirchenasyl nicht mehr selbstverständlich sei, so Fehrs. Erst vor kurzem wurde in Hamburg ein Kirchenasyl gewaltsam aufgelöst. Die Präses der evangelischen Kirche, Anna-Nicole Heinrich, warb im Blick auf Geflüchtete für Menschlichkeit.
Geflüchtete sind Menschen, keine Zahlen. Sind keine Objekte, die sich zwischen Staaten hin und her schieben lassen. Sie sind keine unliebsamen Gegenstände, derer wir uns entledigen können, indem wir sie in Lagern einsperren, im Meer ertrinken lassen oder verelenden lassen, in der Hoffnung, sie mögen woanders hinziehen. Flüchtlinge sind Menschen.
In Würzburg geht es aber auch um die Krise, in der die Kirche steckt. Stichwort Missbrauch in evangelischen Einrichtungen. Das Thema nahm durch die große unabhängige Studie zu sexualisierter Gewalt Fahrt auf, die im Januar veröffentlicht wurde.
Das Thema sexualisierte Gewalt ist und bleibt eine große Herausforderung. Wir versuchen nach Kräften, Menschen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, gerecht zu werden. Wir versuchen, glaubwürdig aufzuarbeiten und systemische Gefahren zu erkennen, wollen Menschen schützen. Und dabei machen wir auch Fehler.
Detlef Zander, Betroffener von sexualisierter Gewalt, ist mit großen Erwartungen nach Würzburg gereist. Zander ist Mitglied im Beteiligungsforum, einem Gremium aus Kirchenvertretern und Betroffenen.
Ich erwarte, dass wirklich ernsthaft diskutiert wird über die Themen und dass wirklich, und das verlange ich auch, dass tatsächlich ein Ruck jetzt mal durchgeht durch die Synode. Und jetzt muss wirklich was passieren.
Morgen will das Kirchenparlament einen Maßnahmenkatalog gegen Missbrauch und für Aufarbeitung beraten. Vielen Betroffenen geht das nicht weit genug. Sie haben eine Demonstration vor dem Tagungsort angekündigt.
Ich habe kurz vor der Sendung mit Kirsten Fehrs sprechen können und sie auf den O-Ton angesprochen, den wir eben im Beitrag gehört haben. Die Politik solle es besser machen mit der nächsten Regierung, sagt Fehrs. Geht das auch für die designierte EKD-Ratsvorsitzende und den Umgang der evangelischen Kirche mit den Missbrauchsfällen?
Ich versuche, die Maßnahmen, Pläne, die wir bereits nach und nach sukzessive aufgestellt haben, auch wirklich umzusetzen. Dahinter steckt, dass wir in der Kirche, in der evangelischen Kirche tatsächlich so etwas wie eine Kulturveränderung anstreben, in der man sensibel auf das reagiert, was Betroffene uns sagen und in dem Betroffene uns klar machen, was für Unrecht ihnen passiert ist und dass auch die Institution, nicht allein einzelne Täter dafür Verantwortung tragen. Und diese Verantwortung übernehmen wir auch.
Aber Sie haben in Ihrem Auftaktbericht heute auch noch einmal gesagt, wir als EKD, wir machen auch Fehler. Mhm. Warum machen Sie immer noch Fehler?
Wir haben immer schon eine Pionieraufgabe erfüllt. Denn man muss es ja einmal gesamtgesellschaftlich sehen. Es gibt bis dato keine zum Beispiel politisch festgelegte Kriterien oder keine festgelegten Standards für Aufarbeitung. Und die Alternative wäre zu warten und dann erstmal nichts zu tun. Das, was wir aber machen, ist, dass wir im Bereich der Anerkennungsleistungen, dass wir im Bereich der Aufarbeitung, dass wir auch im Bereich der Schutzkonzepte natürlich mit fachlicher Beratung, aber angefangen haben, wirklich Konzepte umzusetzen. Und es wird, deshalb ist es ja so wichtig, im Kontakt mit den betroffenen Menschen zu sein. Das sind wir ja im Beteiligungsforum auch, in paritätischer Besetzung mit betroffenen VertreterInnen und EKD-VertreterInnen. Das heißt, wir müssen immer wieder nachjustieren. Wir müssen immer wieder auch uns spiegeln lassen, wo wir innerhalb unserer Kultur nicht genügend auf Betroffene achten, dass wir oft sehr brüsk sind, dass wir nicht anerkennen, sondern auch manchmal in einer Weise Menschen abwehren. Das alles, das meine ich mit Kulturveränderung. Man muss es auch emotional begriffen haben, was es bedeutet, Schutzkonzepte nicht nur in die Schublade zu legen, sondern für sensibel zu sein für Gefahrenkonstellationen, für Machtmissbrauch und für Täterstrategien, die sehr subtil ja manchmal in größeren Gemeinschaften entstehen können.
Wird das die Proteste auch von Betroffenen befrieden, sag ich mal, die auch morgen wieder erwartet werden?
Ob sie das befriedet, das kann ich nicht beantworten. Das müssen Sie auch die betroffenen Menschen selber fragen. Mir liegt aber auf jeden Fall daran, dass es die leisen wie die lauten Betroffenen mit all dem, was sie an Unrecht erfahren haben und ja auch zu Recht ihre Wut ausdrücken wollen, dass wir das auch aufnehmen und dass wir das auch, ich sag das mal mit so einem Begriff, mit Anstand aufnehmen. Natürlich sind, wenn man von Maßnahmen redet, trifft es nicht die Emotion von betroffenen Menschen, die manchmal jahrelang darauf warten, dass etwas für sie auch Linderndes passiert. Und mit diesem Grundverständnis, nicht gegen die Betroffenen, sondern mit ihnen gemeinsam immer im Gespräch zu bleiben, das versuchen wir morgen. Natürlich alles in einem Rahmen einer synodalen Tagung. Das heißt, die hat Regeln. Und wie werden wir, was immer wir hinkriegen können, dass wir diese Regeln und diesen Bedürfnissen der Menschen zu Wort zu kommen, zusammenzubringen, werden wir tun.
Zweites Thema der Synode wird die Migrationsdebatte sein. Wie erlebt die designierte EKD-Ratsvorsitzende, ich nenne es den Tonartwechsel in der politischen Diskussion?
Ich finde ihn besorgniserregend und halte ihn auch für sehr eng geführt. Denn im Mittelpunkt stehen ja vor allem Abschreckung, Abschiebung, also mehr Grenzkontrollen, mehr Rückführung, die Streichung von Sozialleistungen oder gar, und das finde ich in unserem Land schon auch sehr bedenklich, die Anfrage des Grundrechts auf Asyl. Und diese heißgelaufene Debatte finde ich deshalb so gefährlich, weil sie suggeriert, dass geflüchtete Menschen grundsätzlich eine Bedrohung sind. Es geht aber, und darum geht es uns hier in der evangelischen Kirche und überhaupt auch ökumenisch, es geht um schutzbedürftige Menschen und nicht um Zahlen. Und deshalb ist dieses Schwerpunktthema in diesen Zeiten so wichtig.
Bischöfin Kirsten Fehrs, die am Dienstag offiziell zur neuen Ratsvorsitzenden der evangelischen Kirche in Deutschland gewählt werden wird. Es ist 18:52 Uhr. Was nimmt man mit, wenn der Berg kommt? Das sind dramatische Gespräche, die da im Moment im Dörfchen Brienz im Schweizer Kanton Graubünden geführt werden müssen. Schon im vergangenen Jahr mussten alle Menschen und alle Tiere das Bergdorf für mehrere Wochen verlassen. Dann ging ein gewaltiger Schuttstrom nieder, glücklicherweise neben dem Dorf. Aber nun droht wieder eine neue große Steinlawine und eine neue Evakuierung, möglicherweise für immer. Katrin Hondel berichtet aus Genf.
Per SMS waren die rund 80 Brienzerinnen und Brienzer am Samstagabend zur dringenden Infoveranstaltung gebeten worden. In der Turnhalle des Nachbardorfs gab es dann die schlechten Nachrichten von Stefan Schneider, dem Leiter des Frühwarndienstes. 1,2 Millionen Kubikmeter Schutt und Geröll drohten auf das Bergdorf in Graubünden herabzustürzen. Seit ein paar Wochen schon bewege sich eine enorme Schutthalde am Hang über dem Dorf um zeitweise mehr als 30 Zentimeter pro Tag. Und diese Geschwindigkeit, so Schneider, könne sich plötzlich rasant erhöhen.
Man muss sich das vorstellen wie eine Art Steinlawine oder Schuttlawine, die mit einer sehr schnellen Geschwindigkeit ins Tal hinunter rutscht oder fließt oder rauscht. Und der kann Geschwindigkeiten von 80 oder sogar noch mehr Kilometer pro Stunde entwickeln.
Zwar sei auch möglich, sogar wahrscheinlich, sagte Geologe Steiner, dass sich die Rutschung wieder beruhige, aber das Risiko sei enorm und die Folgen gravierend.
Kommt es zu einem großen Kollaps, müssen wir mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das Dorf oder Teile des Dorfes erreicht werden.
Wann genau die Menschen das Dorf verlassen müssen, wurde am Samstagabend noch nicht gesagt. Es könne aber schon in den kommenden Tagen soweit sein, warnte Pascal Porcher vom Amt für Zivilschutz und Militär des Kantons Graubünden.
Deshalb bitte ich Sie dringlich, sich vorzubereiten, dass Sie all das einpacken, was die Versicherung oder Geld nicht ersetzen können.
Im Mai 2023 war Brienz schon einmal geräumt worden. Im Juni donnerte dann tatsächlich mehr als 1 Million Kubikmeter Geröll ins Tal und landete glücklicherweise knapp neben dem Dorf. Nun also müssen die Dorfbewohner wahrscheinlich wieder ausziehen, womöglich für lange Zeit.
Sie müssen damit rechnen, dass das sich im schlimmsten Falle auch für über mehrere Monate hinziehen könnte.
Nach den Ankündigungen der Behörden kamen die Menschen in der Dorfturnhalle zu Wort. Schock und emotionale Erschütterung angesichts einer ungewissen Zukunft.
Sicherheit heißt nicht nur Überleben, sondern Sicherheit heißt auch emotionale und existenzielle Sicherheit. Wenn mein Haus, in dem ein Teil meiner Altersvorsorge steckt, den Bach runtergeht, dann habe ich keine existenzielle Sicherheit in der Zukunft. Wir reden heute von der Evakuation. Aber den Glauben daran können wir haben, wenn wir Antworten haben, wie wird unsere Zukunft aussehen.
Gemeindepräsident Daniel Albertin versuchte zu beruhigen. Er verwies unter anderem auf den Entwässerungsstollen, der gerade für 40 Millionen Franken unterhalb des bedrohten Dorfs gebaut wird, in der Hoffnung, dass so die Rutschungen gebremst werden können.
Wir haben momentan die Möglichkeiten, dass wir in einer Gemeinde, in einem Kanton und in einem Land leben, das die Möglichkeiten gibt, um zu versuchen, um Heimat zu erhalten. Ihr könnt einfach auf unsere Solidarität und unsere Unterstützung zählen. Aber wir müssen auf euren Willen zählen können, um weiterhin an Brienz zu glauben.
Eine Reportage von Katrin Hondl aus unserem Studio in Genf. Und zum Schluss der Sendung, wie immer, der Sport. Hannover 96 bleibt Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga. Aber man kann sich nach der Leistung heute in Elversberg schon ein bisschen fragen, wieso eigentlich? Marcel Stober.
Ja, Hannover hat zwar Bock, diese Tabellenführung in der zweiten Liga auszubauen und eben 1:3 in Elversberg verloren, am Ende auch total verdient. Aber Hannover ist eben nicht das einzige Top-Team, das sich an diesem Spieltag schwer getan hat. Die 5 Tabellenbesten der zweiten Liga haben alle nicht gewonnen und deshalb bleibt Hannover an Platz 1 mit einem Punkt Vorsprung vor dem SC Paderborn. Hannovers Trainer Stefan Leitl musste nach der Niederlage im Saarland aber anerkennen.
Ja, wir haben verdient verloren heute. Wir waren heute 55 bis 60 Minuten nicht so wie in den Wochen zuvor. Das hat Elversberg ausgenutzt, spielerisch, mit einer guten Intensität. Und deshalb haben sie auch verdient gewonnen.
Außerdem hat Schalke vorhin das Kellerduell gegen Jahn Regensburg mit 2:0 für sich entschieden. Das ist der erste Sieg unter dem gar nicht mehr so neuen Trainer Kees van Wonderen. Wir gehen ein Stockwerk höher in die Bundesliga. Gleich ab 19.30 Uhr darf der VfL Wolfsburg in Heidenheim das letzte Bundesligaspiel vor der Länderspielpause bestreiten. Aktuell treffen schon Stuttgart und Frankfurt aufeinander. Da steht es nach gespielten 67 Minuten 3:0 für die Gäste aus Frankfurt. Und außerdem gab es heute schon ein torloses Remis zwischen Augsburg und Hoffenheim. Das hat Martin Raspe gesehen.
Augsburg hatte mehr vom Spiel in der ersten Hälfte, Hoffenheim in der zweiten Halbzeit, aber Tore gab's keine. Beide Teams hatten die Chance zur Führung. Augsburg zweimal durch Claude Maurice in der ersten Hälfte, Hoffenheim durch einen Konter von Bülter. Aber die Führung, die gab's nicht, die Chance verpuffte. In der zweiten Hälfte, da gab's kaum noch Torchancen. Einmal parierte Oliver Baumann, der Torhüter der Hoffenheimer, einen abgefälschten Augsburger Distanzschuss. Das war's dann schon. Wenig Torchancen, keine Tore. Augsburg gegen Hoffenheim 0:0.
Ja, wenn man Tore sehen will, muss man zum Handball gehen. Die deutsche Handballnationalmannschaft der Männer hat auch das zweite Qualifikationsspiel auf dem Weg zur Europameisterschaft 2026 gewonnen. Und zwar in der Türkei, in Ankara. Dort holte Deutschland ein letztlich ungefährdetes 36:29 gegen die Gastgeber. Thomas Kuss.
Das eh schon ersatzgeschwächte deutsche Team, das kurzfristig noch auf Kapitän Goller und Abwehrspezialist Steinert verzichten musste, hatte nur zu Beginn beider Halbzeiten Schwierigkeiten mit den Türken. Danach aber fand Deutschland besser in die Spur, spielte konzentrierter und entschlossener. In der kleinen und hitzigen Halle in Ankara führte das Gislason-Team zur Pause bereits mit 20:14. Danach verkürzten die Türken noch einmal auf 3 Tore. In einer Auszeit rüttelte der Bundestrainer seine schwächelnde Mannschaft anschließend wach. Die meisten Tore erzielten Rechtsaußen Lukas Zerbe und Rückraumspieler Marco Grigic, die jeweils 8-mal trafen. Für die DAB-Auswahl war es das letzte Länderspiel des Jahres. Ein glanzloser 36:29 Pflichtsieg gegen die Türkei.
Und zum Schluss geht der Blick auf die Basketball-Bundesliga. Da war es für den Norden allerdings ein trüber Tag. 3 Nordclubs waren im Einsatz und alle haben verloren. Oldenburg in Chemnitz 78:87, Rostock gegen Bonn 64:69, knapp. Und Braunschweig in Würzburg ein bisschen deutlicher, 53:70.
Soweit der Sport mit Marcel Stober.